SRF 2 Kultur.
Erinnern Sie sich noch an die Occupy Wall Street Bewegung, die in New York ihren Anfang nahm? Als Antwort oder eher als Protest gegen die ausufernden Börsenspiele und wirtschaftlichen Ungerechtigkeiten. Es schien, als wäre da eine große soziale Bewegung in Gang gekommen am 17. September vor 2 Jahren, heute vor 2 Jahren. Was ist von ihr noch übrig von dieser Bewegung? Das wollte Maje Brändli wissen.
The arrests were caught on tape and uploaded to YouTube as part of the Occupy Wall Street movement.
Es begann einigermaßen friedlich am 17. September 2011, als ungefähr 1000 junge Menschen in New York den Zuccotti Park besetzten. Sie waren gegen die Entartungen des Kapitalismus. Doch dann griff die Polizei nach einigen Tagen ein. Sie konnte allerdings den Protest nicht ersticken. Im Gegenteil, innerhalb kürzester Zeit schwappte eine erstaunliche Welle von Protesten und Demonstrationen zuerst über Amerika und dann in die restliche Welt hinaus. Viele prominente Intellektuelle fühlten sich von Occupy angesprochen und begannen sich einzumischen, wie Michael Moore zum Beispiel hier im Interview mit der BBC.
Michael Moore, how significant do you think these protests are?
I think they're quite significant. I think that this is something that certainly is spreading all over the United States. There are new Occupy movements beginning.
Die Occupy-Bewegung geht um die Welt, titelte die NZZ am 15. Oktober 2011. Und heute? Da ist es still geworden um die Occupy-Bewegung, meint unsere USA-Korrespondentin Sascha Werner.
Also hier erinnert man sich wortreich an die Lehman Brothers, die vor 5 Jahren kollabiert sind, und diskutiert aus gegebenen Anlass jede Menge anderer Wirtschaftsthemen. Aber im Zuccotti-Park, wo damals die Massen gegen die Mächtigen protestierten, hat nicht einmal jemand eine Blume niedergelegt. Occupy Wall Street ist sozusagen im Nichts verpufft.
Im Nichts verpufft ist der Lärm und der Protest auf der Straße, das stimme, meint der Ethnologe Heinz Nick. Aber verschwunden sei die Bewegung deswegen nicht. Vielmehr ist ein Reflexionsprozess in Gang gekommen.
Es sind eine Reihe von Publikationen erschienen über Occupy. Eines von Mark Bray, Translating Anarchy, und von David Graeber, The Democracy Project. Und das sind ganz spannende Publikationen, wo es auch darum geht, zu ergründen, weshalb diese Bewegung diese enorme Echo erzeugen konnte, dann aber auch relativ bald wieder abgeflaut ist.
Warum genau die Bewegung so schnell, so still geworden ist, diese Frage ist immer noch ungeklärt. Fest steht aber, dass die Botschaften der Bewegung still und heimlich ihren Weg in den Alltagsdiskurs gefunden haben. Allerdings fernab der parlamentarischen Wege.
Also sie sind eigentlich nicht daran interessiert, Senatoren, Repräsentanten, Vertreter des Repräsentantenhauses anzusprechen, sondern sie wollen eigentlich ganz grundsätzlich die Frage als Bewegung sich auch stellen, was ist eigentlich die Alternative zum Kapitalismus und wie können wir etwas erreichen, das mit diesem System eigentlich nichts zu tun hat. Und in diesem Sinne gibt es da eine gewisse Ähnlichkeit gegenüber den 68ern.
Denn auch die 68er waren Systemkritiker, ähnlich wie die Occupy-Bewegung. Und auch sie haben letztendlich in kleinen Schritten die Gesellschaft verändert. So wie die Occupy-Protestanten es auch tun, beispielsweise an den Tanz-dich-Freitagen in Bern oder am kommenden Samstag mit einem Umzug gegen die Verdrängung in Winterthur. Kleine Schritte, meint Heinz Nick, die aber die jungen Menschen dazu bewegen, nachzudenken, was sie als Einzelne in ihrem Leben in der Gesellschaft verändern können. Insofern hat die Occupy-Bewegung ihre Samen gestreut. Welche Pflänzchen daraus erwachsen, wird sich weisen. Plagiatsvorwürfe gegen den Schweizer Schriftsteller Rolf Doberli. Der Autor des Weltbestsellers «The Black Swan», Nassim Taleb, erhebt schwere Vorwürfe gegen den Schweizer Schriftsteller Rolf Doberli, so zu lesen in Spiegel Online. Taleb wirft Doberli vor, etliche Passagen aus seinen Schriften kopiert und in abgewandelter Form verwendet zu haben. Zwar seien die Zitate nicht wörtlich übernommen worden, führt Taleb aus, doch hält er akribisch die Inhalte fest, die seiner Ansicht nach klar als Plagiate zu erkennen sind. Michael Krüger, der Verleger des Hanse Verlages, bei dem Dobelis angeprangertes Werk erschienen ist, bezeichnet die Vorwürfe von Taleb als Neid und Eifersucht eines Autoren, der über Dobelis stehen wolle. Trotzdem will der Verlag die Vorwürfe jetzt prüfen. Matthias Lilienthal soll neuer Intendant werden an den Münchner Kammerspielen. Der Berliner Lilienthal wurde als einziger Anwärter auf die Nachfolge des bisherigen Intendanten Johann Simons vorgeschlagen. Matthias Lilienthal gehört zu den prägendsten, einflussreichsten und international versiertesten Persönlichkeiten im deutschsprachigen Theater, sagt der deutsche Kulturreferent Küpers gestern bei der Vorstellung des neuen Intendanten in Spe. Matthias Lilienthal war von 1988 bis 1991 Dramaturg am Theater Basel. Danach zog er nach Berlin, wo er unter dem Intendanten Frank Castorf an der Volksbühne Berlin arbeitete, unter anderem zusammen mit Christoph Schlingensief. 100 Jungfrauen gesucht in China. Das Universitätskrankenhaus in Peking will nach einem Bericht der Bangkok Post mehr über das humane Papillomavirus erfahren. Papillomaviren sind die Erreger, die auch Gebärmutterhalskrebs auslösen können. Sie werden häufig durch Geschlechtsverkehr übertragen. Da die chinesischen Ärzte für die Studie Blut brauchen, das frei ist von Papillomaviren, haben sie ihren Aufruf gestartet. Gesucht 100 Jungfrauen zwischen 18 und 24 Jahre alt, die für diese Studie ihr Blut hergeben wollen. Im Internet sorgt die Bitte teilweise für Ärger. Mehrere Nutzer in sozialen Netzwerken hielten den Aufruf für eine versteckte Keuschheitskampagne.
Die Bieler Fototage. Sie locken mit einem eigenwilligen Konzept jedes Jahr immer mehr Menschen nach Biel. Maja Brändli hat sich darüber mit Alice Henkes unterhalten, die für SRF 2 Kultur die Ausstellung besucht hat.
Alice Henkes, die Bieler Fototage haben ganz klein begonnen, zuerst gerade nur mit einer Fotoserie. Inzwischen sind es 50 Fotografen, Fotografinnen, die ihre Arbeiten zeigen. Kann man sagen, die Fototage haben sich zu einem wahren Publikumsliebling gemausert?
Ja, ich denke schon, dass man das sagen kann. Im vergangenen Jahr sind weit über 6000 Besucher nach Biel gekommen, um die Fototage zu sehen. Und ich denke, was diese Ausstellung oder diese Ausstellungen, muss man ja sagen, so erfolgreich macht, das ist diese besondere Mischung aus dokumentarischer Fotografie und inszenierter Fotografie. Das ist aber auch, dass es immer ein aktuelles Thema gibt, das im Zentrum steht. Und das ist seit einigen Jahren auch das sehr abwechslungsreiche Begleitprogramm. So ist es zum Beispiel auch in diesem Jahr wieder so, dass es einzelne Tage gibt, an denen für das Publikum die Möglichkeit besteht, die Fotografen und Fotografinnen kennenzulernen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.
Biel liegt auf der Sprachgrenze. Spürt man das in dieser Ausstellung?
Ja, ich denke, die Ausstellung profitiert davon. Es gibt Deutschschweizer und deutsche Fotografen. Es gibt aber auch sehr viele Beiträge aus dem französischen Sprachraum. Und das ist sicher auch sehr wertvoll für die Ausstellung, denn Frankreich ist das Mutterland der Fotografie, in dem Fotografie bis heute eine sehr hohe Wertschätzung hat.
Alice Henkes, Sie sind ja in unserem Auftrag diese Fototage sich anschauen gegangen. Sie leben aber auch in Biel. Wären Sie jetzt auch privat hingegangen?
Ja, selbstverständlich. Das ist ein absolutes Must, wenn man in Biel lebt, dann geht man auch zu den Fototagen. Das Tolle daran ist an den Fototagen, dass die Ausstellungen immer wieder in unterschiedlichen Räumen stattfinden. Und zwar nicht nur in den tradierten Ausstellungsräumen, sondern auch in Räumen, die extra für diese Ausstellung, wie soll ich sagen, entdeckt werden. Also in diesem Jahr zum Beispiel die alte Pumpstation in Nidau oder eine alte Scheune direkt an den Bahngleisen. Das sind Räumlichkeiten, die man normalerweise gar nicht betreten dürfte, die verschlossen sind für die Öffentlichkeit. Und das macht einfach auch Spaß, die Stadt so in einem tollen Ausstellungsrundgang neu zu entdecken.
Wendepunkte, Krisen und die damit verbundenen Instabilitäten sind das Motto der diesjährigen Bieler Fototage. Verteilt in der ganzen Stadt an bekannten, an unbekannten Orten, stellen rund 50 Fotografinnen und Fotografen ihre Arbeiten aus. Alice Henkes berichtet.
Die Puppe, die an den kahlen Zweigen eines Baumes baumelt, sieht aus wie ein Gehängter. Die Bilder, die Antoine Bruy in den ehemaligen Kohlebergbaugebieten im Norden Frankreichs fotografiert hat, sind erschreckend. Sie zeigen, hier bewegt sich nichts mehr und wenn doch, dann gewiss nicht zum Guten. Nicht nur Nordfrankreich, die ganze globalisierte Welt wirkt instabil. Alles ist im Wandel. Das beunruhigt viele Menschen und es beschäftigt auch viele Fotografen. Mit dem Ausstellungsthema Wendepunkte gehen die Bieler Fototage in diesem Jahr auf diese Veränderungen ein, erklärt Hélène Joy-Canard, die gemeinsam mit Katrin Kohler die Bieler Fototage organisiert hat.
Wir wollen immer ein Thema, die mit der Aktualität zu tun, die Aktualität, die wir leben, aber auch eine Aktualität für die Fotografen hat. Was ist die Aktualität in der Welt der Fotografie? Und wir schauen, was unsere Gesellschaft bewegt, aber auch, was die Fotografen machen.
Ob die ehemaligen Bergbausiedlungen in Nordfrankreich, Landwirte in Rumänien oder die von der Finanzkrise geschüttelten Menschen in Griechenland, viele Beiträge an den Bieler Fototagen erzählen von Not und Verunsicherung, von Angst und Zukunftslosigkeit. Und das oft eindrücklicher, als viele Worte es könnten. Die Puppe, die wie hingerichtet im Baum hängt, erklärt zwar nicht die Strukturveränderungen im Norden Frankreichs, aber sie macht das Lebensgefühl vor Ort unmittelbar spürbar. An den Bieler Fototagen beeindrucken in diesem Herbst vor allem dokumentarische Bilder, wie zum Beispiel die Fotografien, die Mohamed S. in seinem Heimatland Ägypten kurz nach den Wahlen im Juni 2012 gemacht hat. S. hat zerdrückte, zerknüllte Wahlkampfplakate mit dem Konterfei Mohamed Mursis fotografiert. Das Gesicht des damals frisch gewählten und inzwischen wieder abgesetzten Staatspräsidenten wirkt auf den zerdrückten Plakaten vielfach deformiert und steckt voller Andeutungen über Aufbruchstimmung, Machtbegehren und Zukunftsangst.
Wir beobachten, was machen die Fotografen und ich kann sagen, dass in der Welt der Fotografie gibt es wirklich eine Breitspanne von der dokumentarischen Fotografie bis zu der konzeptuellen Fotografie und das haben wir in unseren Ausstellungen. Wir sind einfach ein Spiegel von was passiert in der Welt der Fotografie.
Die Bieler Fototage, sie leben auch von den vielen verschiedenen Räumen, in denen die Foto- und Videobeiträge präsentiert werden. Und von der gelungenen Inszenierung der Arbeiten, wie zum Beispiel in der alten Pumpstation in Nidau. Das kleine Gebäude am Zielkanal liegt ein wenig abseits der Fotoflanierstrecke zwischen Fotoforum Pascal und Bieler Altstadt, aber der Abstecher lohnt sich. Thomas Braseis Bilder aus der kasachischen Hauptstadt Astana wirken in der moderigen Pumpstation wie Zeugnisse aus einer irrealen Welt. Die futuristischen Hochhauskomplexe, die den Traum der Metropole wahrmachen sollen, sehen aus wie Kulissen eines Science-Fiction-Films, der längst abgedreht wurde. Beiträge wie diese sind es, die lange im Gedächtnis haften bleiben und die zeigen, dass die dokumentarische Kraft der Fotografie auch im Zeitalter der Digitalisierung nicht verloren gegangen ist.
Während die Mädchen am Samstagnachmittag gemeinsam gebastelt haben, sind die Buben in den Wald gegangen und haben Hütten gebaut. So das jahrelang tradierte Bild von Blauring und Jungwacht, den beiden katholischen Jugendorganisationen. Der Blauring, die Gruppe für die Mädchen, der wird heute 80. Doch gefeiert wird das kaum. Warum nicht? Antonia Moser hat nachgefragt.
80 Jahre Blauring. Eigentlich ein schöner, runder Geburtstag. Doch es gibt keine Feier, auf der Homepage ist nichts vermerkt und auch der Kommunikationsverantwortliche Roman Öster kannte den genauen Termin nicht. Wie kommt das?
Weil halt die beiden Verbände, früher getrennt Jungacht und Blauring, seit 4 Jahren jetzt zusammen sind, organisatorisch, sind quasi verheiratet miteinander.
Jungacht und Blauring gehören seit 2009 auf gesamtschweizerischer Ebene organisatorisch zusammen. Und auch die einzelnen Gruppen in den Dörfern und Städten mischen sich. Immer öfter gehen Buben und Mädchen zusammen in eine sogenannte Jublerschar. Trotzdem gibt es sie nach wie vor, die reinen Mädchen-Blau-Ring-Gruppen. Es sind gut 150 in der ganzen Schweiz. Dass dort aber nur gehäkelt wird und dass die Mädchen ihre Lager nicht, wie die Buben, im Freien, sondern stets in Lagerhäusern verbringen, das sei ein Vorurteil, meint Roman Öster.
Klar gibt es noch die Unterschiede in den Aktivitäten, aber es gibt auch Blauringscharen, die Türme bauen in den Lagern und nur Zeltlager machen. Ja, von daher gibt es schon immer mehr eine größere Vermischung.
Und diese Vermischung von Blauring und Jungwacht ist durchaus gewollt.
Also es ist so, dass wir in Jungwacht Blauring die klassische Rollenteilung zwischen Buben und Mädchen nicht fördern wollen und auch nicht bewusst sagen, Jungen sollen nur handwerkliche Sachen machen im Lager oder Mädchen sollen nur häkeln lernen. Also wir leben völlig abseits dieser Rollenbilder und versuchen auch nicht zu schauen, was machen nur Mädchen, was machen nur Jungen.
Jungwacht und Blauring legen also Wert darauf, die Geschlechterrollen aufzusprengen. Doch manchmal wünschen sich die Kinder und Jugendlichen selbst getrennte Räume. Roman Öster.
Ja, es gibt natürlich immer Situationen, wo es gut ist, wenn die Kinder geschlechtergetrennt Aktivitäten machen können. Man muss sich auch wohlfühlen in der Gruppe und da gibt es halt Situationen, wo das Sinn macht. Gerade wenn es darum geht, wenn man älter wird in der Gruppe, da möchte man mit der Leitung, mit den Leitungspersonen halt geschlechterspezifische Sachen machen, wenn es zum Teil vielleicht ums Thema Sexualität geht.
Die geschlechtergetrennten Gruppen sind also auch heute noch aktuell. Aber wie aktuell ist denn noch der kirchliche Bezug? Blauring und Jungwacht sind immer noch christliche Organisationen, kommen aus der römisch-katholischen Kirche. Spielt denn der Glaube heute noch eine Rolle in den Jugendgruppen?
Das kommt sehr darauf an, wo sie bzw. mit welcher Schar sie ins Lager gehen. Es gibt Scharen, dort spürt man das schon noch stark mit Gottesdiensten zu Lagerbeginn. Während dem Lager gibt es Gottesdienste oder spirituelle Momente. Bei anderen Scharen ist das etwas in den Hintergrund gerückt und dann geht es halt allgemein darum, wir haben auch den Grundsatz Glauben leben, allgemein so die Solidarität und Gemeinschaft zu fördern und das ist der Bereich halt stärker als dann der religiöse Aspekt.
Da scheint sich also im Blauring und in der Jungwacht in den letzten 80 Jahren einiges geändert zu haben. Aber ausgedient haben die beiden kirchlichen Jugendorganisationen nicht. Sie haben heute ungefähr 28.000 Mitglieder in der ganzen Schweiz.
Zum 13. Mal ist es jetzt über die Bühne gegangen, das Internationale Literaturfestival in Berlin, verfolgt von zahlreichen Besuchern mit großem Interesse. Maja Brändli.
Es sei wie mit dem Wein, leitet die NZZ ihren Bericht über das Berliner Literaturfestival ein. Es gäbe gute und weniger gute Jahrgänge und dieser 13. Jahrgang, der sei jetzt nun wirklich eindeutig ein sehr guter, ja sogar exzellenter Jahrgang gewesen. Auch die Frankfurter Allgemeine berichtet gut gelaunt über das Berliner Literaturfestival. Sie hat sich auf Salman Rushdie konzentriert, der aus seinem vor einem Jahr erschienenen Erinnerungsbuch Josef Anton vorlas. Darin geht Rushdie den vor 25 Jahren ausgesprochenen Fatwas nach, also das Kopfgeld, das auf ihn ausgesetzt worden ist, als er die satanischen Verse veröffentlicht hat. Er berichtet aus dem Leben, das er damals führte, als er untertauchen musste. Und am Literaturfestival wurde er dann gefragt, warum er ausgerechnet jetzt, also 25 Jahre später, wo er doch inzwischen ein weitgehend normales Leben führen würde, warum er jetzt ein solches Buch publiziere. Und er hat dann gesagt, ja, er wolle verhindern, dass jemand anderes diesen Job tue und dabei Gerüchte verbreite. Und dann sei da noch diese Novellistik Voice gewesen, die ihm beharrlich eingeflüstert hätte. Das sei doch einfach eine gute Geschichte.
Sexualität, das große Thema heute im Tagesanzeiger.
Ja, auf der Frontseite und auf Seite 3 natürlich groß die Frage, wer denn dieser Vergewaltiger gewesen ist, also immer noch ist, der wahrscheinlich die Therapeutin in Genf ermordet hat. Etwas weniger spektakulär, aber nicht minder brisant erschien mir dann im Feuilleton ein Interview mit dem Jesuitenpater Klaus Mertes. Klaus Mertes war mitbeteiligt an den Aufklärungen rund um die Missbrauchsskandale in Deutschland vor 3 Jahren. Den einen gilt er deswegen als Nestbeschmutzer, den liberalen Katholiken hingegen als Galionsfigur. Und im Interview im Tagesanzeiger äußert sich Mertes kritisch über die immer noch bestehenden Kirchenführungen, die im Umgang mit dem Thema Missbrauch immer noch nichts dazugelernt hätten, also vielleicht nicht gleich alle, aber viele. Und kritisch äußert er sich dann auch über die kirchliche Sexualmoral, die trage viele Widersprüche in sich und es fehle ihr an einer wirklichen Sprache. Er nimmt das Beispiel Homosexuelle. Diese dürfen zum Beispiel nicht sagen, ich bin homosexuell. Sie sind gezwungen, darüber in der dritten Person zu sprechen und genau das machen sie dann auch so unglaubwürdig.
Stellen Sie sich vor, Sie müssten nächste Woche eine Stellvertretung an einer 1. bis 6. Klasse übernehmen. Heterogener könnte eine Lerngruppe wahrscheinlich nicht sein. Wie sich vorbereiten? Welche Unterrichtsformen? Wie soll man umgehen mit dieser riesigen Vielfalt? Die Lehrerin und Dozentin Beatrice Friedli-Deuter kennt sich aus in diesen Fragen. Ihr Buch dazu heißt Lernräume. Katharina Kirchenmann hat es gelesen.
Seit über 25 Jahren unterrichtet Beatrice Friedli-Deuter an einer Gesamtschule. Vom Erstklässler bis zum 15-Jährigen, alle in einer Klasse, alle in einem Schulzimmer. Das hübsche Schulhaus steht mitten in einem kleinen Dorf im Bernbiet, umgeben von saftig grünen Wiesen. Aber das tut nichts zur Sache. Heterogen ist nicht nur die altersdurchmischte Lerngruppe in einer Gesamtschule. Heute ist in den Schulklassen die Verschiedenheit zum Normalfall geworden. Vom Lernschwachen bis zum Hochbegabten sitzen alle in einem Klassenzimmer und die unterschiedlichen Nationalitäten ergeben eine bunte Mischung. Das wirkt sich aus auf den Unterricht. Beatrice Friedli-Deuter zeigt in ihrem Buch «Lernräume» auf, wie diese Vielfalt im Schulalltag genutzt werden kann. Mit Beispielen aus der Praxis, Situationen im Klassenzimmer, Fotos und Darstellungen von Schülerarbeiten und theoretischen Überlegungen zu didaktischen Fragen, zur Rolle der Lehrperson und zu den Herausforderungen an das Lehrerteam. Sie skizziert verschiedene Praxisfelder wie Rituale, offener Unterricht und gemeinsame Lernsituationen, in denen der Unterricht stattfindet, und zeigt Möglichkeiten auf, wie man mit der Vielfalt in Lerngruppen umgehen kann und Unterschiede nicht stören, sondern beleben. Zum Beispiel Thema Wald. Die Autorin beschreibt verschiedene Herangehensweisen in der Vorbereitung, welche Klassen machen was, benennt Vor- und Nachteile, die sich daraus im Unterricht ergeben, und bietet Reflexionsmodelle an für die Nachbearbeitung. Beatrice Friedli-Deuter vergleicht in ihrem Buch das Lernen mit einem Fluss. Ein geradliniger, eng geführter Fluss hat eine schnelle Fließgeschwindigkeit und wird vielen Kindern nicht gerecht, schreibt sie. Er muss früher oder später erweitert werden durch ein kostspieliges Angebot an Förderunterricht, Hausaufgabenhilfe, Begabtenförderung oder Privatschule. Mäandernde Lernverläufe geben den Kindern Raum und Zeit, ihre Lernwege im eigenen Tempo zu gehen und nach ihren individuellen Möglichkeiten zu gestalten. Lernräume ist ein Buch, das offen, praxisnah und voller Zuversicht über das Lernen und über das Gelingen von Schule nachdenkt. Ein Plädoyer für die Vielfalt und für die Geduld und das Vertrauen in das Potenzial der Kinder.
100 Sekunden Wissen.
Erinnern Sie sich an Robert Lemke? Ein Meister der Pointe und des Aphorismus, und er schrieb Fernsehgeschichte. Beim Bayerischen Rundfunk war er Chefredaktor und Fernsehdirektor, und jahrzehntelang Kult war seine Ratesendung Was bin ich? Heute vor 100 Jahren ist Robert Lemke in München geboren. Ein Blick zurück von Sandra Leis.
Welche Schwenderl hätten Sie denn gern?
So begrüßte einmal im Monat Robert Lemke auf Bayerisch und stets fürsorglich seine Gäste in der Sendung Was bin ich?
Darf ich Sie um eine Handbewegung bitten? Nicht verräterisch, aber doch echt.
Dann versuchte das vierköpfige Rateteam herauszufinden, welchen Beruf die Person ausübte. Zum Team gehörten der Oberstaatsanwalt Hans Sachs, die Fernsehansagerin Annette von Aretin, der Unterhaltungschef des Schweizer Fernsehens Guido Baumann und die Schauspielerin Marianne Koch. Sie fragten, sind Sie mit der Herstellung oder Verteilung einer Ware beschäftigt? Könnte auch ich zu Ihnen kommen? Oder machen Sie Menschen zufrieden? Der Gast antwortete auf jede Frage nur mit Ja oder Nein. Nach 10 Nein war Schluss und bei jedem Nein kullerte ein 5-D-Mark-Stück ins Schweindal. Maximal 50 D-Mark also konnte der Gast gewinnen, trotzdem war der Andrang groß. Lemke bekam jeden Monat rund 6000 Briefe, in denen sich Kandidaten mit mehr oder weniger seltenen Berufen anpriesen. Am Ende jeder Sendung trat ein Stargast auf. Zu ihnen zählten zum Beispiel Vico Turiani, Lieselotte Pulver oder Bernhard Russi. Die Ratemitglieder setzten sich Masken auf und errieten den Namen des Gastes nach dem gleichen Ja-Nein-Schema. Erfunden hat Robert Lemke die Sendung nicht. Das Quizformat stammt aus den USA, hieß What's My Line und wurde von der BBC in London übernommen. Dort erwarb Lemke 1954 die Verwertungsrechte an diesem Sendeformat. Ein Jahr später feierte es in Deutschland Premiere. Bis zu seinem Tod im Jahr 1989 moderierte Lemke das Ratequiz 337 Mal und begeisterte Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern. Und das, obwohl er ohne große Gewinne, Gags und Glamour auskam. Allerdings, ohne Promi ging's schon damals nicht.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.